Und ich werde nicht mehr nach Deutschland zurückkommen. Also das glaube ich nicht. Die nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahre, was auch immer, die werden, glaube ich, echt ungemütlich in Deutschland. Ich möchte auch später Kinder haben und ich glaube nicht, dass es eine gute Umgebung wäre, die in Deutschland aufzuziehen.
Warum bist du so kritisch, was den Staat betrifft?
Der Staat ist im Endeffekt einfach Mafia. Bitcoin ist eben die Trennung von Staat und Geld.
Es ist ein Widerspruch, einerseits Bitcoin als schuldenfreies und hartes Geld zu sehen und andererseits aber Menschen zu ermöglichen, sich gegen Bitcoin zu verschulden.
Nee, das sehe ich nicht so. Du verschuldest dich ja in absolut wertlosem Fiat-Geld. Man sollte auf gar keinen Fall jetzt irgendwie, weiß nicht, 50% seines Bitcoin-Bestands da reinstecken. Auf gar keinen Fall. Fisch hat kein Interesse daran, dass er liquidiert werdet. Das macht nur alle Leute traurig. Jeder kann seine eigene spekulative Attacke gegen das Fiat-Geldsystem fahren. Du shortest Fiat. Ich finde, das ist das most Bitcoin-Ding, was man macht. Kann.
Es gibt nämlich Kritik, und zwar teilweise harte Kritik. Was glaubst du, warum ist das so?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Money. Heute mit Finn Helling. Finn ist 28, betreibt den Kanal Einfach Bitcoin, lebt inzwischen in Prag und ist Mitinhaber von Firefish, einem Unternehmen, das selbst in der Bitcoin-Community stark polarisiert. Sein Weg dorthin war alles andere als geradlinig. Früher waren Präsentationen für ihn der absolute Horror und vor der Kamera wollte er nicht einmal sein Gesicht zeigen. Heute nimmt Finn kein Blatt vor dem Mund, besonders dann nicht, wenn es um Inflation, staatliche Macht und die Zukunft von Deutschland geht. Wir sprechen darüber, was Tschechien, Deutschland seiner Meinung nach voraus hat und warum er Bitcoin-besicherte Kredite für einen Angriff auf das Fiat-System hält. Und natürlich konfrontiere ich ihn mit Kritik an Firefish, denn Fiat-Shorten klingt verlockend, aber was passiert, wenn dieser Plan schief geht? In dieser Folge geht es auch um Risiken bei Bitcoin-besicherten Krediten, LTV, Liquidierung, Collateral Health. Wenn dir diese Begriffe alle noch nicht sagen, dann schau auch gerne dieses Video von Bitcoin Leben ohne zu verkaufen, die harten Zahlen. Dann bist du bestens vorbereitet. Den Link findest du auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viele gute Erkenntnisse mit Finn Helling.
Im Bitcoin-Only-Bereich gab es quasi nur diese einstündigen Livestreams von Roman, vom Blocktrainer. Und dann gab es noch den Nico Jilch. Und ich dachte mir irgendwie, es gibt keine kurzen Videos. Und ich wusste aber, ich kann gar nicht reden. Also ich kann überhaupt nicht öffentlich reden. Wenn ich irgendeine Präsentation machen musste, da habe ich mir in die Hose gemacht vorher. Das lief nicht so gut. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie muss ich das Reden üben. Und guck mal, es gibt eine Marktlücke da. Ich könnte kürzere Videos machen, die ein bisschen fortgeschrittenere sind, die eher die Krypto-Leute ansprechen als den absoluten No-Coiner und denen quasi so ein paar Sachen erklären zu Bitcoin. Und genau, dann ich wusste aber nicht, wie ich es machen soll. Da hatte ich erst am Anfang versucht, irgendwelche Animationsvideos selbst zu machen. Das hat gar nicht geklappt. War auch ganz schön kacke. Und dann habe ich irgendwann nochmal wiederentdeckt diesen Kanal Trader University auf Englisch. Das heißt ja mittlerweile Bitcoin University und hat einfach über seinen Browser gefilmt. Also einfach nur die Quellen quasi gefilmt, über das gerade spricht, die Webseiten, alle nacheinander. Und ich dachte, ey, das ist eigentlich perfekt. Das ist das Ganze schön rausballern, den Content, ist relativ einfach vorzubereiten. Und du hast dir direkt die Website gezeigt, wo du gerade redest. Also eigentlich geht's ja nicht besser. Und ich muss auch nicht mein Gesicht zeigen. Das war mir damals auch wichtig. Und dann habe ich einfach losgelegt. Die ersten Videos waren auch wirklich dementsprechend ziemlich schlecht. Es wurde dann auch nicht viel besser, aber es wurde besser im Laufe der Zeit. Ich habe dann ein bisschen Reden geübt und sowas halt. Und irgendwann nach so ein paar Monaten kamen dann auch mal ein paar Klicks bei rum. Und dann das erste Mal, also der erste Bitcoin, den ich hier erst gesprochen hatte, war auch der Nico Jilch. Da habe ich gesagt, ey, ich habe deinen Kanal schon gesehen, möchtest du mal bei mir vorbeikommen, da haben wir gesprochen und sowas. Und der meinte dann auch zu mir, Finn, du musst dein Gesicht zeigen, weil dann bringt das auch viel mehr Klicks und viel mehr Aufmerksamkeit. Und dann habe ich mich quasi gedoxt, ich mich selbst, habe dann mein Gesicht gezeigt im Livestream mit Nico Jilch. Und dann kamen auch die ersten Abonnenten richtig auf meinen Kanal. Und dann ging das halt so im Laufe der Zeit immer weiter. Dann war ich bei anderen Sachen unterwegs. Irgendwann ein paar Jahre später habe ich mit Straßenumfragen angefangen und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich heute hier. Genau, bei dir im Podcast.
Yay, aber das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil ich kenne dich jetzt schon seit ein paar Jahren, dass du Probleme damit hattest, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und jetzt machst du ja Straßenumfragen. Es ist zum Beispiel was ich total unangenehm finde, einfach fremde Leute zu
sprechen. Es ist auch total unangenehm.
aber du machst trotzdem.
Ja, es ist irgendwie lustig auch. Also es ist ja der absolute Cringe. Du musst diesen Cringe komplett einfach overcome machen und dann wird's auch besser. Aber ja, genau, das ist halt, ich mag das halt irgendwie auch so ein bisschen, mich herauszufordern und dann eben Leute anzusprechen zu Bitcoin. Und dann mache ich es halt eben auch wirklich, ich versuche das auch ein bisschen brutal zu machen, soweit wie es geht, ohne jetzt die Leute komplett abzuschrecken. Aber genau, ich gehe dann auch ein bisschen teilweise, ja, ich labere einfach irgendwie drauf los. Das ist auch sehr ungeskriptet. Dann sagen Leute, hey, du hättest jetzt bei der Person irgendwas anderes noch sagen können, um die zu überzeugen. Ich will ja gar keine überzeugen, das soll einfach nur so eine Momentaufnahme werden, die man sich in 20, 30 Jahren vielleicht mal angucken kann. Und vielleicht sieht man dann, hey, die Leute auf der Straße haben ja gar keinen Plan von Bitcoin. Das ist also die Idee. Also ich glaube, überzeugen, Leute auf der Straße von Bitcoin überzeugen, ist, glaube ich, ja, mehr oder weniger verschwendete Energie. Dann mache ich einfach nur irgendwas, was mir gerade Spaß macht.
Also ich habe mal ChatGPT gefragt, wie alt du bist, weil ich es tatsächlich nicht wusste. Ich wusste natürlich, dass du unter 30 bist und ChatGPT sagt jetzt, ja, wahrscheinlich so 27, 28. Das heißt, du bist einer der Jüngeren im Bitcoin-Space. Was hat dich von Bitcoin überzeugt?
Genau, ich bin jetzt 28. Tatsächlich, das hat alles ziemlich linear oder ja, alles relativ früh angefangen, würde ich sagen. Also ich komme jetzt aus überhaupt gar keiner Investorenfamilie oder sowas. Also meine Eltern haben mit Aktien und sowas nie was am Hut gehabt. Das war alles Glücksspiel. Und dann saß ich mit 16, 17 war ich halt da in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer. Ich wusste halt, mit 17 mache ich jetzt mein Abi. Was mache ich danach? Ja, auf jeden Fall studieren irgendwie, ne? Muss ja sein, du willst ja viel Geld verdienen und so. Und ich wollte mir unbedingt ein Haus kaufen. Ich wollte einfach später ein Haus kaufen, eine Familie haben. Ja, da habe ich mir geguckt, was ist denn so der durchschnittliche Hauspreis hier in der Gegend? Vielleicht jetzt nicht, ich komme aus Herne, vielleicht nicht unbedingt in Herne, sondern vielleicht so einer schönen Gegend wie Dortmund. Und das meine ich halt damals noch ernst. Und dann habe ich mir die Hauspreise angeguckt und dachte mir, hu, das ist ja gar nicht mal so wenig. Wie viel verdient man denn so im Durchschnitt mit so einem Bachelorgehalt zum Beispiel, Mastergehalt? Und da dachte ich mir, wow, das ist jetzt halt auch nicht so viel. Tatsächlich sind die Gehälter fast genauso hoch wie heute noch. Es hat sich nicht so viel geändert. Das ist auch das Krasse, das ist ja schon weit über 10 Jahre her jetzt mittlerweile. Genau, da habe ich halt eben gedacht, okay, reines Arbeiten geht hier nicht, ich muss irgendwas machen. Ich wusste halt, dass es gibt sowas wie Inflation, dass dein Geld weniger wert wird. Das wusste ich, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was das wirklich ist. Und da habe ich diesen klassischen, nicht ganz einen falschen Weg genommen, aber halt diesen Weg genommen im Sinne von, ich muss jetzt irgendwas machen, also reines Arbeiten funktioniert nicht. Ich muss jetzt anscheinend irgendwie investieren oder irgendwie mal irgendwas mit meinem Geld machen. Und da habe ich dann quasi, ich habe gar keinen Plan davon gehabt. Ich wusste auch, ich kann das meinen Eltern nicht sagen, weil die werden mich dann zerreißen. Dann wäre ich öffentlich gesteinigt. Deswegen bin ich dann einfach, ich habe mir einfach irgendwelche Sachen im Internet angeguckt, irgendwelche Bücher durchgelesen, so Forex Trading. Da wusste ich sofort, Trading will ich nicht machen. Da das, keine Ahnung, macht keinen Sinn. Und es hat mir alles so ein bisschen geholfen, dieses Konzept von Märkten zu verstehen. Aber das war halt alles aus der Sicht dieser reinen Fiat-Sicht, ne? Also der keynesianischen Sicht. Also von österreichischer Schule habe ich noch nie Libertarismus, ich kannte gar keine Libertärs oder sowas. Das heißt, ich war da komplett in dieser Beamtenbubble drin, in der studierten Beamtenbubble quasi. Nicht nur Beamte, aber ja, Konzernjobs sind ja quasi auch Beamte, ne? Genau, und dann habe ich quasi dann irgendwann gemerkt, okay, Inflation ist immer noch da, irgendwie investiert in Aktien und na. Und dann erst im Laufe der Zeit habe ich das so verstanden, okay, es muss limitiert sein, sowas wie Gold ist, glaube ich, auch ganz gut, aber so langsam aber sicher kam ich da so auf den Pfad und dann irgendwann mit 2019 Kumpel gesagt, hey, der ist sehr technisch unterwegs und der hat mir dann gesagt, hier Bitcoin und vor allem auch Ethereum, das ist Bitcoin ist das digitale Gold und Ethereum ist das digitale Öl, guck dir das mal an, das wird dir bestimmt gefallen. Das habe ich auch natürlich dann gemacht, also sofort mich hingesetzt, noch am gleichen Tag und dachte mir, wow, das ist geil, hab da sofort beides gekauft, 50-50. Weiß einfach, also Bitcoin ist limitiert, habe ich verstanden. Ethereum ist auch limitiert, habe ich gedacht. Und ist halt auch dann halt eben noch besser als Bitcoin eigentlich, weil du kannst darauf dann noch programmieren, was auf Bitcoin nicht möglich ist. So Smart Contracts und sowas halt. Das ist ja auch mal eine andere Geschichte. Da bin ich auf dieses ganze Krypto-Schlangenöl reingefallen, kann man wirklich so sagen. Die Schlangenölverkäufer haben mir da das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Und genau, dann habe ich mich quasi damit beschäftigt. Dann habe ich eine Shitcoin-Phase gehabt, ein bisschen rumgealbert, nenne ich es mal. Im Sinne von Geld verbrennen auch. Und
wie lange
dann,
ging das?
Ich glaube, das ging immer so weiter. Also dann so 2022, glaube ich, final, oder 21. Ende 21 habe ich dann den Bitcoin-Start gelesen. Und das war für mich dann so der finale Punkt, wo ich dann gedacht habe, oh, okay, Bitcoin ist tatsächlich was anderes. Das war echt der Punkt, wo dann, also ich finde dieses Buch wirklich richtig gut. Es ist kein Einsteigerbuch, auf gar keinen Fall. Dafür ist es halt viel, so ein riesiger Ausschnitt. Da geht ja die ersten zwei Drittel nur über die Geschichte von Geld. Und erst in den letzten einem Drittel geht es dann eben um Bitcoin. Sind auch ein paar wilde Takes teilweise drin, aber im Großen und Ganzen, das hat mir wirklich so viele Sachen, da standen so viele Sachen drin, die ich noch nie gehört habe. Und dann dachte ich mir, hey, jetzt, das macht jetzt halt auch wirklich Sinn. Also die österreichische Schule habe ich auch das allererste Mal erstmal richtig gehört. Und dann habe ich mich quasi, dann bin ich quasi wirklich ins Rabbit Hole reingefallen. Und seitdem habe ich dann, und dann dachte ich mir ein paar Monate später so, hey, es gibt noch keinen YouTube-Kanal dazu im deutschsprachigen Raum. Nur diese, wie gesagt, diese einstündigen Podcast, warum mache ich nicht mal selbst sowas? Und dann habe ich eben meine YouTube-Karriere so gesehen angefangen gehabt.
Kannst du dich noch dran erinnern, was diese Dinge waren, die du vorher noch nie gehört hast, als du den Bitcoin-Standard gelesen hast?
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 12 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung. Das heißt, direkt in deine eigene Wallet. Was ich besonders schätze, ist der persönliche Kundensupport und die fairen Konditionen. Denn bei Coinfinity gibt es keinen Spread. Die Kosten werden also nicht im Bitcoin-Kurs versteckt, sondern transparent als Gebühr angezeigt. So weißt du schon vor dem Kauf, woran du bist. Wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten. Und du kannst natürlich auch einen praktischen Bitcoin-Sparplan anlegen. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Jetzt endlich auch in Bitcoin Orange erhältlich. Wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Werbung Ende.
Dass Inflation eigentlich nur Diebstahl ist im Endeffekt. Das ist halt das, also ich glaube, man kann vielleicht so sagen, Inflation habe ich da auf einmal ganz anders verstanden. Vorher war das Unterliegen ist eigentlich Inflation, warum ich das alles gemacht habe. Warum Häuser, warum ich mir nicht mein Haus kaufen konnte mit normaler Arbeit, ist ja wegen Inflation. Und dann habe ich nicht versucht, zu verstehen, was Inflation ist, sondern ich habe versucht, irgendwie die Symptome zu bekämpfen, aber nicht die Ursache. Das war dann das Investieren. Und da habe ich dann wirklich quasi die Ursache, würde ich sagen, verstanden, dass halt Inflation einfach böse ist, dass es wirklich einfach nur Diebstahl ist. Jemand anderes drückt Geld, du tauschst deine begrenzte Lebenszeit für ein Geld ein, das jemand anderes aus dem Nichts erschaffen kann. Das ist ja einfach inhärent unfair.
Ja, das klingt immer so ein bisschen infantil, wenn man über Inflation spricht und dann so Sätze kommen wie Inflation ist böse oder so, aber unterm Strich stimmt's ja, weil es halt viele Verwerfungen verursacht, die wir aktuell sehen auf der Welt.
Und es ist halt, das Krasse ist ja nicht, es ist ja nicht einfach nur irgendwie, ich gehe da hin und hau dir ins Gesicht, sondern es ist ja komplett eingebettet in die Gesellschaft und keiner versteht's und keiner redet darüber. Das ist ja das Schlimme daran. Es ist halt wirklich, also es ist wirklich bösartig schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Also es ist natürlich dann alles, hat sich so entwickelt, dass da keiner es wirklich versteht, die meisten Leute. Ich glaube, die Zentralbanker, die haben da auch wahrscheinlich kaum Ahnung, was sie da wirklich tun. Aber es ist halt einfach, ja, auch im Laufe der Zeit so entstanden alles. Dass es einfach akzeptiert wird und auch als gut befunden wird. Also die meisten Leute auf der Straße sagen ja, Inflation ist ja irgendwie gut. So, und wenn du dann fragst, warum sind die Preise im Supermarkt gestiegen, wegen der Inflation.
Ja. Hältst du deine Ethereum eigentlich noch oder hast du die dann alle
verkauft?
Nein,
alle verkauft, genau. Genau, okay, alles weg gut. Damit.
Ja, und heute kennt man dich, wenn man deinen X-Account verfolgt, als ultra bullish und gerade jetzt auch im Bärenmarkt und manchen stößt das, glaube ich, so ein bisschen auf. Warum bist du so ultra bullish und warum auch jetzt gerade im Bärenmarkt?
Es hat sich ja gar nichts geändert. Das ist ja schön. Also Bitcoin ist immer noch die exakt gleichen Eigenschaften. Es hat sich, Bitcoin, als Bitcoin bei $5,000 war es eigentlich schlechter als jetzt noch. Es gibt ja diesen Lindy-Effekt. Je länger Bitcoin existiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass Bitcoin noch weiter lange existieren wird. Auch der Netzwerkeffekt, das wird alles besser. Also Bitcoin ist besser als jemals zuvor und je niedriger der Preis fällt, desto unterbewerteter ist Bitcoin. Also es ist, ja, wie Knut Zwanam das sagt, Bitcoin wird quasi wie so eine J-Kurve nach oben gehen, denke ich, im Laufe der Zeit. Es ist einfach das absolut überlegene Geld. Und wenn es günstiger ist, wenn ich da quasi mehr wertlose staatliche Schuldscheine eintauschen kann gegen absolut limitiertes Geld, super. Also je tiefer der Preis fällt, desto bullischer werde ich.
Ja, ich habe letztens diese J-Curve-Theorie, die du mir da, glaube ich, auch erzählt hast, in Prag war das, habe ich meinem Bruder erzählt und er hat mich dann angeschaut und meinte, J-Curve, was soll das sein? Und dann meinte ich, ja, stell dir mal ein J vor, die Form. Und er meinte, ah, okay. Ja, es gibt tatsächlich einige Bitcoiner, die an diese Theorie glauben und du zählst dich dazu. Wann, glaubst du, sehen wir das?
Ja, also das kann wirklich, keine Ahnung, das ist das Ganze. Kann Generationen dauern. Also ich denke, es kann schneller gehen, als vielleicht viele denken, aber gleichzeitig, ja, es gibt halt auch sehr viele Leute, die werden wahrscheinlich niemals, das kennt ihr alle, wenn ihr an Weihnachten seid, Familientisch, da gibt es dann schon einige Leute, die werden wahrscheinlich ja, vielleicht erst sehr spät zu Bitcoin kommen, vielleicht auch gar nicht mehr. Also das wird halt noch über Generationen, glaube ich, sich entwickeln. Aber irgendwann, also Bitcoin ist ja das Einzige, was wirklich fest limitiert ist und jeder profitiert davon. Und klar, was dazwischen passiert, das kann keiner wissen. Wie lange der Bärenmarkt, gibt es diese ganzen Zyklen? Ich glaube nicht in diesen ganzen Zyklentheorien, weil irgendwo gibt es ja schon Zyklen. Die Frage ist, ob die immer 4 Jahre sein müssen. Jetzt können vielleicht auch 5 Jahre sein oder 6 Jahre, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages geht es nach oben. Das ist das, worum es geht.
Dass du es ernst meinst, dass du bullish bist, das sieht man unter anderem daran, weil du mittlerweile für eine Bitcoin-Only-Company arbeitest, und zwar für Firefish. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass die 2 Gründer, Igor und Martin, die waren mal im Bitcoin-Hotel da und haben mit ein paar deutschen Bitcoinern gesprochen und haben auch nach, ich glaube, Ambassadors oder so gesucht. Und ich habe mit denen gesprochen und dachte, ja, okay, interessant, verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Ja, nee, irgendwie habe ich jetzt, ja, keine Lust, da involviert zu sein. Und sie haben auch mit dir gesprochen und offensichtlich hat es bei dir besser gefruchtet. Wie kam es dazu, dass du jetzt bei Firefish arbeitest und was hast du damals besser über Firefish verstanden als ich?
Ich glaube, Martin hat das wirklich scheiße erklärt damals auch, also der Gründer von Firefish. Aber ich weiß noch, wir standen beide nämlich da irgendwie unten im Keller, wir haben uns mit Harald Betz unterhalten. Und da war so dieser Banner von Firefish, Bitcoinback Landing, Finally Then Right. Und wir haben uns beide umgedreht und meinten so, klingt interessant, aber ziemlich cocky. Also irgendwie, weiß ich nicht, es klingt nach einem Scam. Aber ich dachte mir, okay, aber es ist, wir sind hier eine Bitcoin-Only-Konferenz. Also dann, ich bin auch gar nicht mehr zum Talk von dem hingegangen. Ich habe dann erst irgendwann abends, habe ich die zufällig getroffen. Da sagte Christian von Brains, saß ja auch da. Und dann habe ich einfach mit dem unterhalten, ein bisschen Fragen gestellt, weil ich war wirklich sehr kritisch da. Also ich dachte mir halt, das macht halt keinen Sinn. Aber dann hat er mir quasi erklärt, wie dieses Modell aufgestellt ist. Diese 3-von-3 Multisig mit den, oder das ist ja diese vordefinierten Transaktionen. Also kurz gefasst, dass die Bitcoin einfach nicht wiederverwendet werden können. Dass quasi keine Paper-Bitcoin entstehen können über Firefish. Und das fand ich dann so, oh, okay, das ist interessant. Und dann auch diese Marktplatzstruktur, ein freier Markt für Zinsen, das hat mich dann sehr angefixt. Und dann, wir haben uns irgendwie 3 Stunden unterhalten und dann dachte ich mir, okay, das ist schon interessant. Was mich auch überzeugt hat, war noch zusätzlich, dass er halt quasi wirklich so richtig tief drin war. Also der Typ ist halt ein absoluter Bitcoin-OG seit Anfang an quasi hier in Prag. Der war Bitcoiner, bevor es Bitcoin gab, effektiv. Also da haben wir auch gute Gespräche noch geführt und dann, genau, dann haben wir weitergeredet.
Okay, ja, aber seine Expertise hatte dich dann wahrscheinlich gekriegt. Aber was genau macht Firefish? Ich weiß es mittlerweile natürlich, weil ich mich mit dem Produkt mittlerweile auch auseinandergesetzt habe. Aber wie würdest du Firefish deiner Großmutter erklären? Du hast ja tatsächlich noch eine Großmutter, die auf deine Katze aufpasst. Deswegen, was ist Firefish?
Für meine Großmutter ist es natürlich schwierig. Das ist nicht das Einfachste, was man erklären kann. Also grundsätzlich ist Bitcoin halt Firefish ein Marktplatz, ein freier Marktplatz für Bitcoin-gesicherte Kredite. Von Person zu Person. Und das alles basiert nur auf Bitcoin. Und das heißt, Firefish verbindet quasi Bitcoiner, die Bitcoin haben wollen und eine Hypothek auf ihre Bitcoin aufnehmen wollen, die ihre Bitcoin also nicht verkaufen wollen, sondern dagegen einen Kredit aufnehmen wollen und die Bitcoin als Kreditsicherheit hinterlegen. Diese Kreditnehmer verbindet Firefish mit Investoren, also Kreditgebern, die Fiat-Geld haben, also Euro auf dem Bankkonto und die Zinsen verdienen wollen mit überbesicherten Krediten, also wo der Kredit quasi jederzeit immer vollkommen ausgezahlt werden kann. Und Firefish nimmt eben eine Gebühr von 1,5% pro Jahr vom Kreditnehmer und damit wird alles finanziert. Und Firefish kann die Bitcoin nicht irgendwie nehmen und wegrennen. Die können die Bitcoin auch nicht verzocken, wie irgendwie bestimmte andere Anbieter teilweise.
Celsius damals.
Genau, das ist, genau, Celsius, ja. Deswegen, also es ist halt, dieses ganze Thema ist ja wirklich komplett verbrannt auch, zu Recht. Weil das wäre damals, das waren ja auch dann Anbieter, die Bitcoin-gerechte Kredite angeboten haben. Du gibst denen die Bitcoin und dann machen sie damit irgendwie, geben sie dir auf einmal Zinsen auf deine Bitcoin, auch manchen Leuten. Das ist ja die Frage, where does the yield come from? Also woher, das muss ja ein Risiko haben, wenn du Zinsen auf deine Bitcoin bekommst. Das ist ja das absolut limitierte Gut. Wie willst du darauf Zinsen bekommen? Da muss ja irgendein Risiko sein. Und das Risiko hat halt eben im Fall von Celsius zum Beispiel zugeschlagen, dass die Leute halt eben tatsächlich dann ihre Bitcoin verloren haben da. Genau, und das kann Firefish eben nicht machen. Das ist, glaube ich, auch dieser ganze Kern von diesem Non-Custodial-Struktur. Sagen Leute, Non-Custodial verstehe ich als Self-Custodial. Das ist natürlich dann eine Definitionssache. Vielleicht braucht man einen anderen Namen für, ich weiß es nicht. Aber es geht einfach darum, dass die Bitcoin nicht verzockt werden können, die da liegen.
Ja, Firefish hat mittlerweile auch eine ziemlich beeindruckende Entwicklung hingelegt. Ihr habt mittlerweile über 20 Mitarbeiter. Und wenn, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber die ich jetzt...
21, sagen wir einfach.
Ja, 21 Mitarbeiter natürlich, aber ob... Also wie viele Kredite ihr bisher vermittelt habt? Ich habe jetzt herausgefunden, es sind Kredite im Wert von mehr als 150 Millionen Euro. Vielleicht ist die Zahl auch gar nicht mehr aktuell. Aber unterm Strich seid ihr eines der zumindest in meiner Wahrnehmung, erfolgreichsten Bitcoin-Only-Unternehmen, die es gibt. Und in einem deutschsprachigen Raum kennt euch fast jeder. Ich kenne auch ziemlich viele Leute, die Firefish mal ausprobiert haben oder tatsächlich von Bitcoin leben, ohne zu verkaufen. Ist nicht ohne Risiken, ich sag's gleich. Wir werden auch noch über Risiken und Kritik sprechen. Aber warum glaubst du, ist Firefish so erfolgreich?
Das war genau der Punkt damals auch, warum ich überhaupt erst mit den Leuten da gesprochen habe, weil am Ende des Tages brauche ich diesen Service halt selbst. Ich bin natürlich nicht Kreditgeber, sondern ich bin Kreditnehmer. Das heißt, ich möchte meine Bitcoin beleihen, ich möchte die nicht verkaufen, ich möchte auch nicht liquidiert werden, also ich möchte meine Bitcoin natürlich nicht verlieren, aber ich möchte halt eben, es geht eher darum, dass du quasi deine Bitcoin nicht verkaufst. Das ist quasi mit Firefish mit am sichersten möglich und du hast gleichzeitig noch diese geringen Zinsen, weil es eben Marktplatz ist. Einfach Angebot und Nachfrage. Und das hat mich quasi dann, das fand ich am interessantesten eigentlich insgesamt. Dass ich einfach selbst davon, dass ich nutze das Produkt ja selbst, seit ich quasi dann da war, auf dem Event. Und einfach, weil ich es selbst brauche. Also ich brauche das Ding selbst und ich bin davon überzeugt weiterhin. Und das siehst du ja von anderen Leuten. Also das ist halt wirklich, ich habe vorher damals im IT-Consulting gearbeitet, bei RWE in der Zentrale, habe die Kernkraftwerke abgerissen. Da kommt keiner an und sagt dir, oh, das ist ja echt cool, was du gemacht hast oder irgendwie machst. Das hat mir irgendwie weitergeholfen. Ja, im Gegenteil, wenn du da mal zu den Kernkraftwerken hinfährst von der Zentrale aus, die hassen dich alle. Du bist ja einfach der Starter quasi. Du gibst ihnen ja allen noch mehr Aufgaben, noch einen Papierzettel auszufüllen. Und das ist halt wirklich in diesem Fall, ich brauche es selbst, ich bin begeistert davon und andere Leute sagen genau das Gleiche mir. Also das Feedback ist wirklich immens. Also gerade auch, du warst ja auch dabei, ich weiß nicht, wann das jetzt erscheint, aber vor kurzer Zeit war ja die BTC Prag. Da kommen ja wirklich richtig viele Leute auf dich zu und sagen, ey, danke, wegen dir muss ich meine Bitcoin nicht mehr verkaufen. Natürlich sind auch vor Kreditgeber dabei. Ich persönlich wäre nie Kreditgeber auf der Plattform, generell nicht, weil ich bin ja Bitcoiner, also das wäre quasi weniger Rendite so gesehen für mich. Ich möchte ja Fiat shorten, aber genau, das ist quasi einfach, ich glaube, es bringt einfach sehr vielen Leuten eine Möglichkeit, die sie vorher einfach nicht hatten. Zumindest nur mit sehr hohem Risiko.
Ja, manche Leute, die beschweren sich auch über zu hohe Zinsen. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber was sind die typischen Anwendungsfälle dafür, dass man einen Bitcoin-besicherten Kredit aufnimmt? Also ist es tatsächlich der Use Case, den du beschrieben hast, Bitcoin zu beleihen und nicht zu verkaufen? Oder gibt es auch andere Gründe?
Also wir fragen die Kunden natürlich nicht, was sie damit machen. Das ist ja deren Sache. Wir unterscheiden ja auch nicht zwischen den verschiedenen Krediten. Aber ganz grundsätzlich, man kann natürlich davon auch Bitcoin kaufen oder sowas oder irgendwelche anderen Sachen. Das finde ich aber persönlich eigentlich am langweiligsten. Das ist eigentlich nicht, warum ich das interessant finde. Da kann man ja auch irgendeinen anderen Kredit aufnehmen. Sondern der ganze Sinn, was auch einige Leute machen, ich weiß ja nicht, wie viele. Also es gibt natürlich ein Drittel, sage ich mal, die davon einfach mehr Bitcoin kaufen oder MicroStrategy, was auch immer irgendwas. Da gibt es ein Drittel der Leute, die dann zum Beispiel davon den Kredit immer aufnehmen und dann mit ihrem Einkommen zurückzahlen, weil sie einmal jetzt irgendwie eine Steuerrückzahlung hatten zum Beispiel, weil sie, keine Ahnung, einfach irgendwie einen Engpass hatten oder sie irgendwie eine Investmentmöglichkeit hatten, ein Unternehmen gründen wollten oder sowas halt. Da gibt es das eine Drittel. Und dann gibt es noch das andere Drittel, die quasi einen Rollover machen, die also quasi den alten Kredit mit einem neuen Kredit abbezahlen. Und damit quasi so gesehen würde ich von ihrem Bitcoin leben, anstatt die zu verkaufen.
Okay, also würdest du sagen, das ist so die Aufteilung. Habt ihr schon mal eine Umfrage gemacht, eine repräsentative?
Ja, der repräsentative jetzt nicht. Aber also ich habe ja nur das Kundenfeedback. Da kommen natürlich Leute auf mich zu und generell auf die Firma. Aber das ist so ganz grob gesehen jetzt, würde ich sagen, ungefähr die Verteilung. Ganz, ganz grob. Also,
okay.
Ja.
Ja, spannend. Was ist denn deine Rolle bei Firefish? Was machst du den ganzen Tag?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich bin ja nicht bei Firefish jetzt angestellt. Ich bin quasi einfach Mitinhaber der Firma so gesehen. Das heißt, ich bin einfach so ein bisschen der Umpa-Lumpa. Ich mache so alles Mögliche, was Partnerschaften angeht.
Umpa-Lumpa?
Der Umpa-Lumpa von Schokoladenfabrik. Charlie und die Schokoladenfabrik.
Okay, ja.
Die kleinen Dinger, die immer rumsingen und dann in der Fabrik arbeiten. Genau, das mache ich hier quasi bei Firefish. Und ich mache dann auch also so das Produkt. Auch ein bisschen Produktentwicklung, alles Mögliche halt, was nicht unbedingt jetzt Coden ist, aber alles andere bin ich so ein bisschen dabei. Es ist sehr, sehr, also das finde ich sehr schön. Das ist halt wirklich einfach ein breites Ding. Du bist noch, ist noch ein kleines Unternehmen, das heißt, du kannst auch wirklich noch Sachen machen. Und wenn du irgendwie eine Idee hast, dann kann die auch umgesetzt werden. Das ist das macht einfach Spaß. Es macht wirklich einfach Spaß, daran zu arbeiten. Das Feedback kriege ich auch von vielen Leuten, nicht nur Kunden, sondern auch Investoren zum Beispiel. Also Investoren in Firefish, die dann sagen, dass die Frage von gerade anzuknüpfen, es gibt natürlich, im Bitcoin-Bereich gibt es nicht so, oder Bitcoin-Only-Bereich gibt es jetzt nicht so viele Firmen, wo die interessant klingen erstmal. Also halt Bitcoin-Broker gibt es zum Beispiel, kennt jeder, gibt schon viele. Dann gibt es Hardware-Wallets, ist halt auch relativ selbsterklärend. Und das war es dann schon fast wieder. Da gibt es zum Beispiel mit Chris jetzt noch Bitsurance, ist auch mal eine interessante Sache. Und Firefish ist mal ein komplett neuer Marktbereich quasi, der einfach, sich erschließt dadurch. Der hat quasi ein Red Ocean im Effektiv, der da gerade, wir haben quasi diesen kompletten Markt ja auch mit aufgebaut oder auch mit erschlossen. Deswegen ist es ja auch ein bisschen alles so ein experimentell auch. Also es ist alles, wie das entwickelt wird, weiß ja noch keiner. Aber es ist einfach eine interessante neue Sache mit sehr viel Potenzial. Also die genau, kommt die Frage, komme ich noch später, aber ich glaube auch auf Kreditgeberseite, also Leute kaufen französische Staatsanleihen anstatt überbesicherte Kredite mit Bitcoin. Das macht ja gar keinen Sinn. Also ich finde, französische Staatsanleihen sind von der Rendite her und auch von der Risikoempfinden eigentlich nicht so sicher. Da würde ich lieber einen Bitcoin-gesicherten Kredit investieren als sowas halt.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich an dich habe, weil als Bitcoiner ist das natürlich verrückt, dass man sich vorstellt, okay, man hat jetzt einen größeren Betrag auf der Seite, zum Beispiel 10.000 Euro, und dass man davon dann keine Bitcoin kauft, sondern diesen Betrag nimmt und dann quasi verleiht, um dann mit einem Zins von, ich sag jetzt mal 10% zurückbekommt. Also wer sind diese Leute, die das machen, anstatt von dem Geld Bitcoin zu kaufen?
Das sind natürlich einmal reichere Leute, sage ich mal, im Durchschnitt sind, also die Aufteilung von Kreditnehmern, Kreditgeber auf der Plattform sind ungefähr 60% Kreditnehmer und 40% Kreditgeber, aber diese Kreditgeber haben in der Regel mehr Volumen. Es sind in der Regel auch viele OG-Bitcoiner oder generell Bitcoiner, die einfach den Kredit vergeben, die dann einfach sagen, ha, ich kann den Markt irgendwie timen, ich weiß, dass jetzt irgendwie ein Zyklus reinkommt und dann fällt der Kurs irgendwie und ich weiß, dann werde ich dann immer Kreditnehmer in einem halben Jahr oder sowas halt, da halte ich jetzt nicht so viel von, so jeder machen, wie er will, aber ja, das ist jetzt nicht meine Strategie. Aber es gibt auch viele Leute, zum Beispiel vom Gründer, die Mutter selbst, die hat natürlich keine, die hat keine Bitcoin-Wallet oder sonst irgendwas, aber die ist trotzdem Investor auf der Plattform, ihre Rente quasi aufzustocken. Es ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Investoren, würde ich sagen. Natürlich, die meisten, wie ich schon sage, haben wirklich einen Bitcoin-Bezug, sind Bitcoin, die irgendwie zu Krypto-Leute auch, die das so ein bisschen zu mal verstehen, die jetzt nicht abgeschreckt sind, wie das Wort Bitcoin fällt. Aber es sind auch, ich sag mal, überraschendere Leute dabei.
Ja. Aus Sicht von Bitcoinern lebst du ja so ein bisschen den Traum, weil du eben einen Bitcoin-Job hast. Und du hast schon angesprochen, du warst vorher angestellt bei einem Konzern und hast ja irgendwas mit Atomkraftwerken gemacht. Wie hat sich dein Berufsalltag verändert? Also was sind die größten Veränderungen, seitdem du im Bitcoin-Space arbeitest?
Ja, das ist eigentlich der Traum von so ziemlich jedem Bitcoin, dass man ja nicht mehr in der Fiat-Mine schuften muss.
Ja.
Und ich habe dann einfach damals gemerkt halt, ich habe eigentlich relativ viel Zeit. Ich habe noch studiert auf dem Papier. Ich habe das absolute Minimalprinzip gemacht, also Hauptsache viel Gewinn quasi. Mein Ingenieurabschluss da gemacht. Und da habe ich aber noch Zeit gehabt, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Also als Werkstudent dann eben 20 Stunden die Woche. Aber das waren auch nicht 20 Stunden die Woche, sondern eher dann halt so ein bisschen weniger. Du hast aber viel Zeit gehabt, weil das halt in der Regel alles dann solche Jobs waren, wo du halt viel im Büro rumsitzt oder sowas. Und da habe ich dann eben sowieso viel zu Bitcoin gelesen und dann habe ich auch angefangen, mich mehr selbstständig zu machen. Da habe ich auch verschiedene YouTube-Kanäle gehabt, habe dann eben auch angefangen mit diesem Bitcoin-YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Habe da quasi leichtes Sprungbrett gehabt, mich da quasi im Bitcoin-Bereich Fuß zu fassen, so gesehen. Hat dann auch wieder ein paar Jahre gedauert, aber ja, im Laufe der Zeit habe ich immer mehr verschiedene Angebote bekommen, Möglichkeiten bekommen, im Bitcoin-Bereich zu arbeiten, ob es jetzt komplett mit meinem Kanal ist, ob es jetzt irgendwie als Freelancer oder eben jetzt bei Farfish ist zum Beispiel. Das hat sich einfach im Laufe der Zeit ergeben und ich glaube, das ist eigentlich genau das, wie es eigentlich am besten ist. Oder weil Leute, ich kenne viele Leute, die sagen dann, hey, ich arbeite in diesem einen Beruf und das ist total geil, weil ich habe mich für 40 Stunden die Woche angestellt und ich muss nur 20 Stunden die Woche arbeiten und dann zocke ich den ganzen Tag. So, oder du sagst halt, ich mache einfach irgendwas, worauf ich Bock habe, noch in den 20 Stunden, die ich da jetzt quasi Zeit habe, und kann mir sehr sicher mit gleichzeitig noch einem festen Einkommen mir eben ein zweites Standbein aufbauen, mit irgendwas, wo ich halt wirklich Bock drauf habe. Und ich glaube, das war für mich dann eben, wie ich es dann, glaube ich, dann auch geschafft habe, den Traum zu leben. Klar, irgendwann muss ich auch sagen, wird es langweilig. Also ich höre nicht mehr so viele Bitcoin-Podcasts wie vorher, weil es geht halt nur noch um Bitcoin. Aber es ist immer noch trotzdem viel, viel besser. Also es macht wirklich Spaß. Du arbeitest an irgendwas, an einem Großen, wo du auch wirklich denkst, hey, das macht auch Sinn. Du verstehst, was du da gerade auch machst. Das ist das Schöne. Es ist nicht mehr dieses reine Papiere ausfüllen und das war's dann. Und irgendwem die Arbeit erschweren oder so tun, als würde man arbeiten quasi. Aber im Endeffekt arbeitet man eigentlich nur 2 Stunden wirklich effektiv die Woche.
Ja, das ist lustig, dass du es sagst, weil tatsächlich ist das auch eine der größten Veränderungen bei mir, seitdem ich Bitcoin Vollzeit beruflich mache. Ich höre weniger Bitcoin-Podcasts, weil ich den ganzen Tag mich mit Bitcoin beschäftige und dann auch mal froh bin, wenn ich mich mit was anderem beschäftigen kann. Ist witzig. Ich glaube, Nico hat es auch mal gesagt, Nico Jelch. Ja. Mhm. Nutzt du Firefish eigentlich selbst? Bist du selbst Kunde?
Genau, ich bin Kreditnehmer. Wenn ich Bitcoin hätte, ich habe natürlich keine Bitcoin, aber wenn ich welche hätte, würde ich Kredit nehmen auf der Plattform.
Ja, rein genau. Hypothetisch natürlich. Ja, ja, also wir haben es ja schon erwähnt, Firefish ist ziemlich erfolgreich im Bitcoin-Only-Umfeld und wo Erfolg ist, da ist oft auch Kritik. Also es gibt Bitcoiner, die das nicht so gut finden, was Firefish macht. Darüber werden wir später noch ausführlich sprechen, aber was glaubst du, sind die Hauptgründe dafür, beziehungsweise was wird euch am ehesten um die Ohren gehauen?
Ja, dass es halt Fiat ist, dass es einfach nur Hebeltrading quasi ist. Dass es nur dafür da ist, dass du quasi davon Bitcoin kaufst und dann wirst du am besten noch liquidiert, weil du einfach nur die Mindestmenge an Bitcoin hinterlegt hast. Da gibt es auch Leute, die das machen. Also das wollen wir sind kein Casino. Wir wollen auch nicht, dass irgendwer liquidiert wird. Das sagen wir auch immer. Also ich habe auch in jedem Auftritt immer gesagt, packt mehr Bitcoin rein, als ihr müsst. Werdet bloß nicht liquidiert. Darum geht es ja natürlich auch, aber trotzdem gibt es immer Leute, die gierig sind, die dann tatsächlich, also ich glaube insgesamt wurden jetzt auch nur, weiß ich nicht, 1,5%, ganz grob, 1,5% aller Kredite wurden bisher liquidiert. Das wurden bisher, weiß ich nicht, wie waren das jetzt, über 20.000 Kredite, glaube ich, wurden mittlerweile umgesetzt. Pipapo, kann man auf der Website nachsehen. Und tatsächlich, es gab ja nicht eine einzige Person, die zu mir gekommen ist oder irgendwie, die generell irgendwie zur Farbe gekommen ist und gesagt hat, oh, ich wurde liquidiert, ihr seid schuld. Das passiert einfach nicht, weil die Leute wissen ja selbst, was sie tun und die sind sich den Risiken auch bewusst. Das ist ja das Ding. Also du kannst dein Risiko ist ja komplett selbstbestimmbar in diesem Fall. Also ich packe immer so viel Bitcoin rein, wenn ich Bitcoin hätte, würde ich so viel Bitcoin reinpacken, dass mein Collateral Health immer über 100% war. Also ich war noch nie unter 100% Collateral Health. Also der Bitcoin-Preis kann immer sich verhalbieren und ich bin immer noch dabei, Bitcoin nachzuschießen noch. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man nicht gierig wird. Aber das ist halt eben, ich glaube, Bitcoin ist auch die beste Zielgruppe da, die beste Kundengruppe, weil die verstehen halt am meisten die Eigenverantwortung, was sie da tun.
Ja, ja, ich werde dich gleich noch mit Kritik voll bombardieren, dann kannst du dann Stellung beziehen, genau. Aber lass uns erst noch über Prag bzw. Tschechien sprechen, weil du bist nicht nur jetzt im Bitcoin-Only-Umfeld tätig, sondern du bist auch ausgewandert aus Deutschland und auch darüber sprichst du auf X sehr lautstark und sehr meinungsstark. Yes. Warum bist du nach Prag gezogen? Weil du hättest ja theoretisch auch einfach von Deutschland aus im Homeoffice arbeiten können.
Genau, aber mein Punkt war halt eher, dass ich nicht in Deutschland leben möchte. Das ist, glaube ich, eher das Ding. Es sind ganz viele Sachen, die ja zusammenkommen. Es ist einfach sehr, sehr hoffnungslos irgendwie auch. Also es ist, die Leute sind sehr, auch in meinem Umfeld gerade eben, ich komme aus diesem Akademikerumfeld aus dem Ruhrpott auch, die sind alle sehr auf den Staat bedacht. Also ich weiß noch, damals bin ich rumgerannt, habe gesagt, ey, die Inflation wird richtig reinhauen, passt auf. Und alle meinen, ist mir doch egal. Und dann ist tatsächlich wie 2 Jahre später die Inflation durch die Decke gegangen. Und dann hieß es, oh, ich meine, jetzt kauft doch jetzt mal Bitcoin. Nee, dann haben die angefangen mit investieren in ETFs und haben immer noch kein Bitcoin. Dann hast du doch die Steuerlast obendrauf. Also das ist halt Deutschland, du kannst ja nirgendwo mehr Abgaben haben als in Deutschland. Und dann noch diese Unternehmerfeindlichkeit. Also ich muss es ja erstmal verheimlichen quasi. Und als dann rausgekommen ist, dass ich hier selbstständig was mache, dann hieß halt von jedem nur so, quasi nach dem Motto so, ich hoffe, du failst damit, ich hoffe, du wirst das nicht schaffen, mach doch lieber einen Beamten, also mir hat jeder gesagt, gerade aus der Familie, so, mach lieber einen Beamtenjob, einen sicheren Beamtenjob, Lehrer zum Beispiel, da wirst du verbeamtet, ist alles schön sicher, beim Staat arbeiten, also es gibt da kaum Leute, die selbstständig sind, also aus meinem ehemaligen Freundeskreis da auch, im Bekanntenkreis, aus der ehemaligen Schule, da war kaum jemand, der Unternehmer ist, also gut wie gar keiner. Das ist einfach gar nicht vorhanden, dieses ganze Denken. Und dann noch viele andere Sachen, die Industrie kackt ab. Also ich bin eher Ingenieur. Ich habe tatsächlich noch einen Master gemacht, aus irgendeinem Grund. Und auch da sehe ich, meine Freunde sind tatsächlich, es gibt ein paar Freunde, die quasi beim Staat angestellt sind, so gesehen. Denen geht's noch gut. Aber bei den anderen Leuten, die in der freien Wirtschaft noch arbeiten, die merken da auch für mich, ey, das geht dir gerade gar nicht. Also Gehaltserhöhungen sind ja jetzt gerade nicht im Thema. Da geht's eher darum, ob die ihren Job verlieren oder nicht. Also das war alles auch schon vorab abzusehen, würde ich sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich möchte jetzt auch nicht, ja, es gibt da keinen heiligen Hafen irgendwo jetzt komplett bisher. Ich fand natürlich auch, was in Argentinien passiert, interessant, aber es ist alles noch viel zu früh. Da war ich jetzt mittlerweile auch 2 Mal. Ist auch alles schön, aber es ist immer noch, da muss man erstmal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Und ich wollte erstmal noch in der Nähe von Deutschland bleiben und erstmal in Europa quasi bleiben. Und da ist quasi, wie ich ja öfter sage, Tschechien ist das Texas von Europa. Es ist halt immer noch in der EU, aber die spielen das EU-Spiel halt nur so ein bisschen oberflächlich mit. Also die haben in jeder Hinsicht, glaube ich, hast du in Tschechien die meisten Freiheiten. Also du kannst da eine Waffe sogar haben, die liberalsten Waffengesetze. Und die Steuern sind für Selbstständige sind auch ziemlich sehr gut, also deutlich geringer als in Deutschland die Abgaben. Und einfach diese Freiheit ist im Alltag viel mehr spürbar, würde ich sagen. Also es ist ja auch die Bitcoin-Nation der Welt. Also die gerade Prag ist die Bitcoin-Hauptstadt der Welt. Da kommen ja all diese großen Erfindungen her, wie die erste Hardware-Wallet, der erste Mining-Pool, ich glaube, der größte Bitcoin-ATM-Hersteller, die erste Zentralbank, die Bitcoin kauft, angeblich, dass die erste Bar, die Bitcoin akzeptiert hat und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganz große Liste, auch die erste Bitcoin-Konferenz der Welt oder die erste europäische und auch die größte Bitcoin-Only-Konferenz der Welt, bla 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 bla. Das hat ja einen Grund, warum das daherkommt. Das ist halt, Tschechien war ja schon immer relativ separat, würde ich sagen, vom Rest von Europa. Die haben einfach die sind einfach, würde ich sagen, so aus Versehen based so ein bisschen. Also die sind halt libertär.
Aus Versehen.
Einfach so vom, ja, die haben halt aus der Geschichte einfach, würde ich sagen, gelernt. Die hatten auch 40 Jahre Kommunismus da gehabt und würde ich gemerkt, hey, das klappt halt so nicht. Das ist ganz schlecht. Und das war tatsächlich auch der Ort, wo wirklich die komplette Privatindustrie halt, es gab keine, als Einzelunternehmer warst du beim Staat angestellt, also es gab keine Privatwirtschaft mehr. Und die Leute haben einfach gesehen, das klappt so nicht, das ist ganz schlimm. Den Leuten geht es da wirklich schlecht. Und dann wurde der Kommunismus abgeschafft, im Zuge des Mauerfalls auch 1989, schon die Zahlen hier.
89.
Ich rede so viel Englisch, genau. Ich bin die Travel Luisa. Ja. genau. Und da haben die wirklich dann gesehen, okay, jetzt geht's halt wirklich voran. Jetzt wo wir quasi, jetzt haben die eine relativ radikale Privatisierung auch gemacht nach dem Kommunismus. Dann haben die gesehen, es kommt jetzt, da geht's voran halt wirklich. Und deswegen ist es auch in den Köpfen der Leute noch drin. Hey, der Staat ist halt da. Aber wenn du irgendeinen Tschechen auf der Straße fragst, was hältst du vom Staat? Die sagen dir fast alle, der Staat ist ein notwendiges Übel oder einfach nur ein Übel. Aber da sagt keiner, ich bin stolz auf unseren Sozialstaat, ich zahle gerne Steuern. Nee, nee. Also das ist halt eher so, wie mir da die Steuerberater hier sagen, die Pflicht jedes Tschechen ist es, die oberste Pflicht ist es, sich so gut es geht vor Steuern zu schützen. Dementsprechend ist das Finanzamt zum Beispiel andersrum aufgestellt. Du musst quasi, das muss erst wirklich beweisen können, dass du Steuern hinterziehst, während es ja in Deutschland andersrum ist, mehr oder weniger. Da kann es einfach sagen, hier, ich habe das Gefühl, dass ihr Steuern hinterzieht. Und das wird von der Gesellschaft so akzeptiert. Während Tschechien einfach quasi da, auch der tschechische Staat, der macht auch doofe Sachen, aber den Leuten ist es einfach nicht so wichtig. Die halten sich einfach nicht so. Also die spielen halt so mit, aber eigentlich spielen sie nicht mit. Die haben einfach erkannt, zum Großteil, dass man einfach selbst quasi leben muss und sich möglich, ja, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit einfach, dass man eigenständig sein Leben lebt, Eigenverantwortung übernimmt. Und das, würde ich sagen, ist einfach in Tschechien am meisten vorhanden in Europa.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt so ein bisschen Schnappatmung bekommt, weil du einige Sachen ausgesprochen hast, die für deutsche Ohren ein bisschen befremdlich klingen. Ja, zum Beispiel Waffenbesitz. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir im Ohr, der sagt, nee, ich will nicht in einem Land leben, wo jeder eine Waffe hat, das ist viel zu gefährlich. Dann das Thema Steuern. Ich habe eine Freundin im Ohr, die sagt, ich zahle gerne Steuern, weil ich will mich überhaupt gar nicht um die ganzen Sachen kümmern. Ja, ich will mich gar nicht darum kümmern, dass draußen die Straße gut gemacht ist und etc. Warum bist du so kritisch, was den Staat betrifft?
Ja, der Staat ist im Endeffekt einfach eine Mafia. Also der große Unterschied ist im Endeffekt ja einfach nur, und das quasi, das sind immer diese Worte, aber eigentlich, worauf ich hinaus möchte, ist, ich möchte einfach einen Vertrag haben quasi. Ob es jetzt Staat genannt wird oder Unternehmen, ist ja quasi egal. Ich brauche einfach einen Vertrag, wo ich sage, ich zahle jetzt Geld an dich und wenn du das nicht einhältst, wenn du nicht die Straße baust, wenn du eben mein Geld einfach verschwendest, dann hast du einen Vertragsbruch gemacht und ich kann aufhören, dir Geld zu zahlen und zahle jemand anderem Geld. Und das ist einfach derzeit nicht möglich. Also es ist ja wirklich so nach dem Motto, in Deutschland oder generell überall auf der Welt, da kommt der Staat zu dir nach Hause, und ein Räuber kommt zu dir nach Hause, klaut dir 10.000 Euro, aber geht dann für 50 Euro einkaufen und gibt dir einen Einkaufswagen voller Bananen zurück. Dann kannst du ja auch sagen, ja, ich habe jetzt Bananen bekommen, super. Deswegen zahle ich gerne werde ich gerne überfallen. Aber vielleicht magst du gar keine Bananen, vielleicht ist es, also man kann es ja auch viel günstiger machen als das. Es ist halt, in jedem Fall ist es einfach unfreiwillig. Und was ich aber sage, ist, eine Gesellschaft, die auf Freiwilligkeit basiert, ist einfach immer besser. Und Bitcoin basiert eben auf Freiwilligkeit. Also Bitcoin schafft genau das, was ich gerade gesagt habe, dass eben alles auf Freiwilligkeit basieren muss. Dass du eben nicht mehr einfach, ob es jetzt Steuern sind oder Inflation, ist auch das Gleiche im Endeffekt. Du klaust einfach die Bürger quasi. Und das ist mit Bitcoin einfach nicht mehr möglich. Und deswegen bin ich auch so bullish auf Bitcoin. Bitcoin ist eben die Trennung von Staat und Geld.
Hattest du diese Einstellung schon immer oder kam das tatsächlich erst mit der Beschäftigung durch Bitcoin? Weil du sagtest ja, du bist in einem Beamtenhaushalt aufgewachsen.
Ja, meine Eltern sind nicht Beamte, aber so, ich sag mal, das Umfeld ist dann eher so Richtung Beamte, nenne ich es einfach mal, um es zusammenzufassen. Aber nicht so, also ich habe halt nie jemanden gehabt, der libertär ist. Deswegen habe ich diese ganzen Gedankengänge nie wirklich gehört. Ich war dann auch eher, also ich habe das erste Mal, habe ich die Grünen gewählt noch damals, als ich wählen konnte zum ersten Mal. Würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Und danach halt FDP, aber auch FDP würde ich nicht mehr wählen. Aber das war halt so, ich war da schon damals ja Anarchokapitalist, weil ich FDP gewählt habe. Aber das war noch aus ganz anderen Gründen. Also ich war schon so ein bisschen halt freiheitlicher schon immer, würde ich sagen, als die meisten anderen. Aber die Argumentation war halt noch schlecht, würde ich sagen. Also da habe ich habe schon so gedacht, ey, das ist irgendwie nicht so, irgendwie das fühlt sich nicht so richtig an. Aber es gab auch nie die richtige Lösung dafür. Und erst als ich dann eben von der österreichischen Schule gehört habe und so, von auch von Bitcoin in diesem Zusammenhang, also ich habe erst quasi über Bitcoin, über die österreichische Schule erfahren, da hat das alles für mich Sinn gemacht. Und dann dachte ich, okay, eigentlich, ja, das genauso soll es eigentlich aussehen. Genauso ist es ja eigentlich auch. Das ist ja Praxeologie einfach, das logische Schlussfolgerung.
Lieben Gruß an Leo Mattes
an der Stelle. Ja, genau. Ja, also ich würde eigentlich sagen, es geht nicht um die österreichische Schule, es geht um Praxeologie eigentlich. Das ist es im Endeffekt. Einfach, dass du Axiome hast, Sachen, die du einfach nicht widerlegen kannst effektiv und dann versuchst, dich daran zu orientieren und nicht an irgendwelcher Moral. Moral ist immer, das kann man meinetwegen später haben, aber Moral ist eigentlich nie hilfreich. Also wenn du wirklich über irgendwelche Probleme diskutieren willst, dann musst du die halt ansprechen, ganz konkret. Und deswegen, ob das Leute dann als radikal bezeichnen oder nicht, das ist mir dann halt eben egal. Also ich versuche es einfach anzusprechen, so wie es ist und dann kann man vielleicht darauf irgendwie, vielleicht können wir mit einer Lösung finden, vielleicht auch nicht, aber zumindest macht das, glaube ich, ist einfach effizienter, wenn wir alle so kommunizieren würden, als wenn wir alle erstmal sagen, das hätten wir jetzt nicht sagen dürfen, weil das fühlt sich jetzt schlecht an. Das ist einfach immer schlecht.
Ja, alles aussprechen zu können, scheint mir heutzutage wichtiger denn je, wenn wir auch gerade auch auf Zensur und die Diskussionen zur Meinungsfreiheit und so, die es gerade in Deutschland gibt, blicken. Aber du hast es schon mal erwähnt. Du sagtest, die Tschechen sind unfreiwillig oder aus Versehen libertär. Was würdest du sagen, sind die Hauptunterschiede zwischen Deutschen und Tschechen vom Mindset?
Wie du gerade gesagt hast, deine Freunde, die du gerade im Kopf hast. So, dass, natürlich gibt es diese Leute auch in Tschechien, auf jeden Fall. Das ist halt überall so. Aber diese Leute sind im Durchschnitt viel weniger vorhanden. Also da, wenn du jetzt jemandem sagst, hier, ich habe eine Möglichkeit gefunden, meine Steuern zu optimieren, dieses Konzept von weniger Steuern zahlen, wenn du irgendwann sagst, ich möchte ins Ausland ziehen, um Steuern zu sparen, jeder in Deutschland sagt, hey, du Assi hier, du ziehst dich quasi dem Sozialvertrag. In Tschechien, dann lächeln die und sagen dir, ey, cool, wie machst du das? Kannst du mir helfen, das auch zu machen, so nach dem Motto? Es ist halt ganz andere Herangehensweise ans Leben, dass du einfach alles eher selbstständig machst, dass du diese Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist einfach das Ding, was da das Hauptwort ist. Leute haben einfach eine Eigenverantwortung. Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass jetzt Tschechien hier das libertäre Paradies ist auf Erden, das auf gar keinen Fall. Aber die Leute haben einfach aus der Geschichte gelernt, würde ich einfach mehr sagen, als die Deutschen, dass ein starker Staat halt eben gefährlich ist. Also das habe ich auch schon öfter gehabt hier in Tschechien. Die Deutschen sagen halt oft, hier damals im Nationalsozialismus, da war der Hitler schuld oder die Nazis waren schuld. Und dann sagt dir der Tscheche halt eben, das waren nicht die Nazis, das wart ihr. Ihr habt dem Hitler quasi die Macht gegeben. So, ihr hättet einfach sagen können, machen wir nicht. Das ist halt, aber das ist dieses Konzept von den Deutschen, dass die das nicht trennen können. Einfach. Wenn der Staat das sagt, dann muss man es halt machen, selbst wenn man es quasi ablehnt. Ist ja auch jetzt so, jeder Deutsche hasst die Regierung oder mag sie gerade nicht, die aktuelle Regierung, aber sie wollen sie halt einfach austauschen durch eine andere, die dann quasi, vielleicht sind die ja dann besser, aber das ist halt, genau, in der Tschechien ist halt eher so, egal wer da kommt, die sind alle korrupt, das ist halt eher das Ding.
Ja, in dem Punkt sind wir Deutschen uns ja gerade einig, dass wir die aktuelle Regierung nicht mögen, ist auch völlig egal, aus welcher Richtung man darauf blickt, da sind wir uns einig, das stimmt.
Ja, die vereinen wirklich alle, genau, rechts und links und oben
genau,
und unten.
Genau.
Und
alle,
so.
Wir sind jetzt richtig vereint bei der Meinung zumindest. Ich habe es dir am Montag schon erzählt. Ich hatte hier Stromausfall in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und das hatte zur Konsequenz, dass in den Supermärkten in der Umgebung hier alles weggeschmissen werden musste, was gekühlt war. Weil es gab so eine Unterbrechung von, ich glaube, so zwischen 2 und 4 Stunden. Und das hat auch zu einer riesigen Empörung geführt bei manchen Leuten, weil, die meisten Lebensmittel, die werden wohl nicht kaputt sein, nur weil sie jetzt mal 2 Stunden nicht gekühlt wurden. Aber es ist halt das Gesetz und deswegen muss man sich dran halten. Und dann habe ich mir auch gedacht, weil meine Familie aus dem heutigen Polen kommt, also in Polen hätte man da jetzt nichts weggeschmissen, da hätte man das einfach, da hätte man eigentlich mit, in Anführungszeichen, gesundem Menschenverstand gesagt, gut, vielleicht bei so kritischen Sachen wie rohem Fisch oder so, müsste man dann gucken. Aber bei vielen normalen Sachen könnte man die auch einfach weiterverwenden. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen die softere Erklärung vom Unterschied des Mindsets jetzt.
Genau, das ist ich würde sagen, so pragmatischer Libertarismus. Nicht aus Ideologie her, sondern einfach aus sowas halt eben. Dass man ein bisschen logischer denkt, würde ich sagen. Eher praxiologischer denkt.
Ja. Wenn du jetzt auf Deutschland blickst und dir die Entwicklung anschaust aus Tschechien, Wie nimmst du das wahr und glaubst du, dass du jemals wieder zurückkommst nach Deutschland?
Also ich war schon wegen dem Studium eigentlich klar, dass ich irgendwann auswandern will. Ich dachte halt so vielleicht, ich komme halt aus Herne, das ist glaube ich die zweit- oder drittärmste Stadt Deutschlands, Großstadt Deutschlands. Der ganze Ruhrpott, es ist halt einfach auch nicht, da ist halt nicht viel zu machen. Es ist einfach nicht so schön, ist alles nicht so geil. Und deswegen dachte ich mir damals noch, will ich nach Düsseldorf ziehen oder will ich ja komplett aus Deutschland raus? Und dann bin ich auch quasi schon auch so rumgereist. Ich wollte mir andere Länder auch mal angucken. Und genau, dann hat sich quasi dann auch, gerade mit Fahrfisch waren quasi der letzte Schritt, die sitzen ja in Prag, da bin ich dann auch nach Prag gegangen und ich werde nicht mehr nach Deutschland zurückkommen. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, die nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahre, was auch immer, die werden, glaube ich, echt ungemütlich in Deutschland. Also ich möchte auch später Kinder haben und ich glaube nicht, dass es eine gute Umgebung wäre, die in Deutschland aufzuziehen. Klar, es gibt ja wieder andere Regionen in Deutschland. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in Freiburg bin, der Bitcoin-Hauptstadt der Deutschlands.
Ja, liebe Grüße an Daniel.
Ganz anders aus. Genau, den Praxiologen, Praxiomatiker. Genau, aber das ist halt im Endeffekt, da ist alles mal schön natürlich, aber am Ende des Tages hast du auch da dieses, die Leute unterscheiden sich jetzt auch nicht so wirklich. Das sind immer noch, ja, es ist halt einfach das komplette deutsche Ding, würde ich sagen, was da untergeht, mehr oder weniger. Also das besteht sich ja immer weiter. Also seit ich ausgewandert bin, sind noch ganz andere Sachen gekommen. Auch dieses Bundeswehrgesetz zum Beispiel. Also ich will ja auch keine Angst machen, dass da unbedingt der Krieg kommt, aber ich würde sagen, es gibt halt schon eine nicht unrealistische Chance, dass man da schon irgendwie eingezogen wird oder sonst irgendwas passiert, gerade als Mann, gerade wenn man ein bisschen jünger ist. Und da hat mir meine Mutter damals auch gesagt, dass sie vorher war so ein bisschen so, warum ziehst du weg? Und als dann diese Regelung war, so heimlich reingeführt wurde, dass du dich quasi melden musst bei der Bundeswehr, wenn du dich für 3 Monate aus Deutschland abmelden willst, da hat sie auch gesagt, so gut, das für dich gilt das ja gar nicht. Die ist ja auch Juristin, hat sich das angeguckt und meinte, für dich gilt das ja gar nicht. Ja gut, dass du ausgewandert bist, nach dem Motto. Vielleicht soll mein Bruder sich das auch mal angucken, mein kleiner Bruder. Das ist halt so, diese ganzen Sachen. Also das macht einfach kein gutes Bauchgefühl. Und auch gleichzeitig, soll ich in Deutschland jetzt machen? Ich zahle mehr Steuern. Ich habe einen niedrigen Lebensstandard als hier in Prag. Und gleichzeitig habe ich auch einfach, die Wirtschaft bricht da halt auch ein. Also das, mein Job, den ich da machen würde, ich weiß noch, damals haben die uns gesagt, wie viel man verdienen würde mit einem Bachelor. Das waren so 45.000, 50.000 oder so als Maschinenbauingenieur, so ganz grob im Durchschnitt. Das hat sich jetzt auch nicht so viel riesig geändert in den letzten 12, 13 Jahren, oder wie lange auch immer das her ist. Also das, ja, bearish.
Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass diejenigen, die beim Start arbeiten, vielleicht noch ganz gute Jobsicherheiten haben, aber die in der freien Wirtschaft nicht. Und ich habe ja als Analystin gearbeitet im Konzern, habe Datenschulungen gemacht, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und damals war mir gar nicht klar, wie unsicher diese Jobs eigentlich sind mit KI etc. Und Freunde von mir, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten, die sich nicht selbstständig gemacht haben und sich nach neuen Jobs umsuchen, auch zum Beispiel um Gehaltssprünge zu machen oder so, die sagen, es ist ultra schwierig. Also vor 5 Jahren war es noch ultra einfach, einen Data Analytics Job zu finden, einen gut bezahlten. Das kann man heute vergessen. Und dann dachte ich, naja, okay, das war eigentlich eine gute Zeit, um zumindest mal den Schritt zu gehen, weil so sicher sind diese Jobs halt leider nicht in den nächsten Jahrzehnten. Aber glaubst du, dass Tschechien dafür ein guter Standort ist? Also für Familienplanung ist ja immer noch EU.
Genau, es ist immer noch EU. Und das Schöne ist halt, deswegen habe ich auch das Waffengesetz vorhin noch erwähnt als erstes, weil es ist quasi in der EU, ist es gar nicht kombinierbar, dieses Waffengesetz in Tschechien, dieses Liberale. Aber die machen es halt trotzdem so. Also die picken sich die Rosinen mehr oder weniger raus in der EU, aber setzen es auch nur so weit um, dann die bösen Sachen, wie sie es wollen. Klar, also die tschechische Regierung würde ich jetzt nicht feiern, aber es kann auch da schief gehen. Also aber ich sag mal, es gibt ja diese Visegrad-Staaten, also nicht nur Tschechien, Polen, Ungarn und Slowakei, die halten ja noch zusammen. Dafür will ich eben noch Tschechien am interessantesten halt eben noch, weil die halt eben diese Gedanken haben in der breiten Bevölkerung. Aber das kann auch runtergehen natürlich. Also das ist jetzt auch keine hundertprozentige Garantie, dass das hier gut läuft. Aber ich sag mal, wenn irgendwas in Europa wirklich überlebt, dann ist es wahrscheinlich Tschechien, würde ich so sagen. Und da, ich habe ja auch eine Paraguay Residency Ship, wie der Schnurz letztens erzählt hat, das habe ich auch. Es ist nicht mein Plan A, es ist auch nicht mein Plan B, es ist eher so Plan C, sage ich mal. Ich war jetzt einmal, aber wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, habe ich wenigstens diesen Plan. Dann kann ich es wenigstens, geht es halt auch weiter, sage ich mal. Aber ich sag mal, für Deutschland und sowas, auch für Frankreich oder UK ist alles so ziemlich das Gleiche. Da habe ich wenig Hoffnung. Und wenn dann irgendwas überlebt, ist halt eben dieser ja, Mittel, mitteleuropäische Teil, leicht östlich, der eben auch den Kommunismus damals wirklich erlebt hat aus erster Hand und halt eben vielleicht da noch ein bisschen dagegen hält. Also ich glaube, wir sehen ja gerade so ein bisschen diese Spannung zwischen diesen Visegrad-Staaten und dem Rest von Europa oder der EU, die so ein bisschen da immer weiter im Disput enden. Aber die Frage ist halt, ob es jetzt sich hier annähert oder ob es auseinandergeht. Das ist halt die Frage, das kann keiner wissen. Aber jetzt als Prag ist mein Plan A, aber ich wäre jetzt, wenn es wirklich, also 50-50, ob es jetzt hier klappt. Aber ich würde sagen, Deutschland ist eher so 95-5,
okay,
dass es untergeht. Ja.
Okay, das sind ja keine so schönen Aussichten. Also ich mag es ja hier in Deutschland sehr gerne, weil ich komme ja nicht aus Herne, beziehungsweise lebe gerade im Schwarzwald und hier ist es wirklich, wirklich richtig schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass du anders über Deutschland denken würdest, wenn du aus einem Ort kommen würdest, der wirklich schön ist. Aber wenn Prag dein Plan A ist, und Paraguay dein Plan C mit dem Aufenthaltstitel. Was ist dann dein Plan B?
Genau, Plan B, die ganze Weltordnung ändert sich ja jetzt gerade. Also mit den USA, der Dollar, die BRICS-Staaten, alles möglich. Es geht ja gerade wirklich komplett durcheinander. Also keiner weiß mehr, was jetzt gerade abgeht. Ich hoffe, da wird sich jetzt in den nächsten Jahren wirklich noch irgendwie irgendwas Neues ergeben. Weil wir sehen halt es gibt halt so eine libertäre Bewegung in Anführungszeichen. Also siehst du jetzt Argentinien zum Beispiel, da kann man jetzt auch verschiedene Meinungen haben, ob der Präsident da wirklich libertär ist, aber am Ende des Tages, ich habe mit den Leuten da gesprochen vor Ort, mehrfach auch in der Bitcoin-Community, auch mit normalen Leuten in Argentinien, die sind halt, also deren Leben hat sich halt immer verbessert. Der hat halt einfach diese Hyperinflation da verhindert und die Leute denken da auch wirklich anders. Also du gehst da auf die Straße und die Leute, die auch nicht wirklich Ahnung haben von Libertarismus, aber quasi die Hälfte der Bevölkerung bezeichnet sich als libertär, als Libertäre. Einfach weil das quasi dann, das heißt dann, du supportest Millet. Und das ist einfach, das siehst du ja auch in Paraguay das Gleiche, auch jetzt in Chile, da geht es auch in diese Richtung, dass die alle so ein bisschen mehr Richtung Freiheit gehen, weniger Staat. Und ich denke, da wird es noch irgendwie neuen, es ist ja auch wieder dieses Gefangenendilemma, wie in Bitcoin. Wenn alle Staaten Bitcoin verbieten, wenn mehr Staaten Bitcoin verbieten, dann wird es für einzelne Staaten wieder attraktiver, positive Bitcoin-Gesetze zu machen, wie es eben jetzt auch Tschechien gemacht hat, mit der Dreierhaltefrist, die eingeführt wurde zum Beispiel. Das heißt, du kannst dann eben dann irgendwo anders hingehen. Ich glaube, das wird sich jetzt gerade dieses Fenster öffnet sich jetzt, glaube ich, gerade in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir, glaube ich, da sehen können, was dann Plan B wird. Vielleicht wird es Buenos Aires, ich weiß es nicht, aber das ist halt alles noch zu früh. Also ich glaube, momentan, also das Doofe, dass man halt nicht genau weiß, es gibt da keine klare Antwort leider drauf. Aber irgendwas wird sich noch ergeben. Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt, wo man dich in 10 Jahren trifft. Ob noch in Prag oder ganz woanders, vielleicht in Argentinien. Okay, wir machen jetzt nochmal einen harten Themenwechsel. Ich habe es schon mal angekündigt, ich will dich noch mit Kritik zu Firefish bombardieren. Wir werden aber sanft reinstarten. Es gibt nämlich, das hat die Community vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht, je nachdem, ob man jetzt auf X unterwegs ist oder nicht, von Einzelpersonen Kritik. Und zwar teilweise harte Kritik. Und was glaubst du, warum ist das so?
Da gibt es ja verschiedene Ansätze, denn diesmal. Einmal die Leute, die an sich beschweren, dass Leute liquidiert werden. Also die Leute, die sich über andere Leute beschweren, dass sie liquidiert werden. Das sind viel mehr Leute als die Leute, die sich tatsächlich beschweren, weil sie liquidiert wurden. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Dann, da gab es auch sehr viel FAT um diese Verträge von Firefish, die den Kreditvertrag und sowas halt, die dann mit ChatGPT einmal reingeworfen wurden und dann, seht ihr, da steht's doch. Genau, sowas halt zum Beispiel. Oder, ja, ich glaube, das sind die größten Dinger. Und halt, klar, es wird ja immer dann auch, was man auch sagen kann, man hilft auch nicht der Bitcoin-Adoption in dieser Sicht. Also man schottet Fiat. Also in dieser Sicht, Bitcoin als Wertspeicher, würde ich sagen, wird damit schon vorangetrieben, weil du Bitcoin nicht verkaufen musst. Dadurch sind weniger Bitcoin am Markt. Aber wir helfen, also Firefish hilft dir jetzt nicht, dass du irgendwie Bitcoin wirklich akzeptierst, dass du quasi Strukturen, wirklich komplette Kreislaufwirtschaften erstellst. Das ist quasi dann eher der Gegenentwurf dazu. Genau, ja. Also ich würde sagen, es ist einfach eine andere Möglichkeit quasi, das anzugehen, weil du eben dann Fiat shortest. Aber das heißt, es ist auch kein Schwarz und Weiß dann in dem Fall. Ne? Du kannst ja, ich gebe ja trotzdem noch meine Bitcoin aus, wenn ich irgendwo bin. Aber ja, man kann eben auch Fiat shorten stattdessen.
Du hast angesprochen, viele haben den Kritikpunkt, dass man eben wahnsinnig schnell liquidiert werden kann. Oder dass sie jemanden kennen, der liquidiert wurde. Was sollten Kreditnehmer aus deiner Sicht unbedingt vermeiden und beachten, damit sie eben nicht Gefahr laufen, liquidiert zu werden?
Ja.
Das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, das Schritt-für-Schritt ist einfach, dass du dich erstmal überhaupt nicht irgendwie, du wirst da auch nicht 50%, nur Financial Advice an der Stelle, aber man sollte auf gar keinen Fall jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50% seines Bitcoin-Bestands da reinstecken, auf gar keinen Fall. Ich nenne jetzt hier keine Zahl, aber deutlich weniger als das. Und dann halt eben auch bereits die Sachen, die man jetzt quasi widmet so einem Bitcoin-Kredit, da bereits mit einberechnen, dass mein Kredit überbesichern wird. Zum Beispiel direkt die doppelte Menge hinterlegen, die gefordert ist. Das heißt, Bitcoin muss dann nicht um 50% fallen, sondern ungefähr um 75% fallen. Sowas halt, dass man wirklich einfach dass man in Liquidationspreisen denkt ungefähr. Also wie tief kann Bitcoin jetzt gerade fallen? Das ist schon, klar, es gibt kein Trading und du weißt nie, was passieren wird. Du möchtest ja ruhig schlafen. Deswegen packt da einfach mehr Bitcoin rein, wird auf gar keinen Fall liquidiert. Das ist das Nummer eins Ding. Und ja, das ist das Allerwichtigste, dass man nicht liquidiert wird. Und ansonsten ist es ja eigentlich, ja, relativ selbsterklärend, würde ich sagen. Dass du am Ende musst halt zurückzahlen natürlich, ja, aber das ist halt dann, ja, wenn du nicht zurückzahlst, dann wird eben Teil deiner Bitcoin verkauft und kriegst den Rest wieder. Aber das Wichtigste ist, dass du eben nicht liquidiert wirst. Und das kann man halt eben selbst verhindern. Das ist ja das Schöne daran. Das ist einfach dein Risikoempfinden. Andere Plattformen zum Beispiel, also wir haben ja dieses 50% LTV, dass du mindestens die doppelte Menge an Bitcoin hinterlegen musst. Das heißt, die Bitcoin müsste dann ungefähr um die Hälfte fallen. Also bei Farfish um 45% fallen, damit du liquidiert wirst, wenn du nur die Mindestmenge hinterlegt hast. Bei anderen Plattformen, da kannst du ein LTV von 70% oder 80% nutzen. Das heißt, Bitcoin-Preis muss nur um 10-15% fallen, du wirst liquidiert. Sowas machen wir ganz bewusst nicht. Auch wenn Leute teilweise anfragen, könnt ihr irgendwie hier mir einen höheren LTV genehmigen? Das machen wir eben nicht. Also wir wollen nicht, dass Leute liquidiert werden. 50%, denke ich mal, ist das Optimum da gerade, was konservativ angeht und auch massentauglich. Aber wir werden da auch nicht höher gehen als das.
Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel geben? Weil diese LTV-Logik, wenn man nicht damit vertraut ist, ist sie ja relativ kompliziert. Angenommen, jemand möchte jetzt einen Kredit aufnehmen von 5.000 Euro. Dann bedeutet ja ein LTV von 50%, dass du mindestens das Doppelte an Bitcoin als Sicherheit hinterlegst. Also Bitcoin in Höhe von 10.000 Euro. Aber du sprichst ja jetzt von Überbesicherung. Also was bedeutet das denn konkret in diesem Beispiel?
Genau, du könntest zum Beispiel nicht, du müsstest mindestens die Menge, also in diesem Fall 10.000 Euro in Bitcoin hinterlegen. Du könntest aber auch 20.000 Euro in Bitcoin hinterlegen und dann hast du nochmal doppelt so viel Spielraum quasi. Dann kann Bitcoin, du hast den Bitcoin-Preis quasi, den Liquidationspreis, der Preis, wo du quasi liquidiert wirst, hast du damit nochmal halbiert. Und so kannst du quasi noch weitermachen, dass du quasi einfach so eben vorgehst.
Und gibt es potenzielle Kunden oder Personengruppen, bei denen du sagen würdest, die sind ausdrücklich nicht dafür geeignet, einen Bitcoin-besicherten Kredit zu nutzen? Gibt es Leute, bei denen du explizit abraten würdest, das zu machen?
Ja, also man darf für Bitcoin-Anfänger ist das definitiv nicht geeignet. Also ihr müsst auf jeden Fall schon wissen, was ihr da tut. Alle Begriffe kennen. Das ist auch schon mal wichtig. Also auch gerade euch mit der Liquidation sowas beschäftigen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und auch nicht irgendwie denken. Also ich denke auch, also klar, wie ich gerade gesagt hatte, manche denken auch irgendwie, sie können jetzt irgendwie da den Markt timen. Ich würde sagen, geht da viel konservativer rein, als ihr erstmal denkt. Ihr wollt es nicht drauf anlegen. Also Bitcoin kann auch teilweise mal ordentlich crashen und ihr wollt nicht, dass ihr da irgendwie gerade beim Urlaub seid und jetzt irgendwie nachschießen müsst und dann kriegt ihr Panik. Deswegen einfach immer direkt von Anfang an mehr nachschießen. Später könnt ihr auch noch mehr nachschießen, aber macht schon mal von Anfang an alles auf sicher. Ich hatte auch schon mit jemandem gesprochen gehabt, der wollte zum Beispiel ganz, ganz viele Bitcoin beleihen und ich habe schon so ein Telefonat gemerkt, der ist, glaube ich, Ich glaube, der weiß gar nicht so genau, was er da eigentlich tut. Und der wollte quasi seinen kompletten Bestand da fast verleihen, habe ich dann irgendwann verstanden. Und da haben wir dann auch gesagt, ey, mach das mal vielleicht lieber nicht. Also guck dir das nochmal an, wir können später nochmal reden. Aber ich glaube, das ist hier nicht die richtige Sache. Ich glaube, da wirst du nur unglücklich von. Weil da haben wir ja auch nichts von, wenn dann alle Kunden traurig sind, weil sie liquidiert wurden. Wir sind ja auch alle Bitcoiner. Wir wollen halt nicht, dass die Bitcoin ihre Bitcoin verlieren. Es geht eher darum, dass du eben Fiat shortest und deine Bitcoin nicht verlierst. Deswegen, ja, Farfish hat kein Interesse daran, dass ihr liquidiert werdet. Das macht nur alle Leute traurig.
Ich glaube, es gibt einen blinden Fleck, den viele Bitcoiner haben. Also viele Bitcoiner verstehen Bitcoin sehr gut, sind aber keine guten, in Anführungszeichen, Investoren. Und was man sich vor Augen halten muss, ist, ob man jetzt noch in der Vermögensaufbauphase ist oder sich schon in der Phase befindet, in der man quasi Liquidität aus seinem Vermögen entnehmen will. Ja, und da gibt es natürlich auch, wie gesagt, Financial Advice in dem Sinne. Jeder hat eine andere Nutzenfunktion. Jeder hat andere Prioritäten, ein anderes Kaufverhalten. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, dass man im Grunde schon eine Million an Vermögen haben sollte, um überhaupt darüber nachzudenken, Liquidität aus seinem Vermögen zu ziehen. Und ich glaube, da sind viele extrem blind. Also viele Bitcoiner, die gerade noch anfangen, ein Vermögen aufzubauen in Bitcoin oder auch in anderen Assets, Immobilien oder von mir aus auch Aktien, die probieren dann irgendwelche Dinge. Zum Beispiel auch STRC, das Produkt von Strategy, was gerade ziemlich unter Wasser ist. Und verstehen aber gar nicht, wo sie sich befinden. Ist das etwas, was du auch beobachtest?
Ja, also tatsächlich, also das sieht man bei Pfarrfisch manchmal. Also manche Kreditnehmer, die wissen dann auch nicht, was sie da tun. Also das ist halt, wir versuchen natürlich die Aufklärung da auch wirklich dann voranzutreiben, aber ja, am Ende des Tages ist es halt immer noch ein freier Markt, wenn da irgendwelche Leute, es gibt immer, ein Messer wird halt für alles genutzt, ne? Es ist halt ein Werkzeug, die allermeisten nutzt es richtig, aber du kannst damit auch doofe Sachen machen. Du kannst auch nicht jeden schützen, leider. Aber genau, also es ist halt leider, so leider ist es halt so. Da gibt es Leute, die nicht genau wissen, was sie da tun.
Ja, genau. Deswegen Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ich hoffe, dass wir hier mit einen Beitrag dazu leisten können. Ich werde dir jetzt noch, ich zähle mal durch, 6 Aussagen um die Ohren hauen, die Kritik sind am Thema Firefish bzw. an dessen Produkt. Und ich bin gespannt auf deine Aussage. Bist du bereit?
Let's fucking go.
Ja. Aussage Nummer 1. Die Zinsen sind viel zu hoch.
Ja, also wenn du den Pfarrfisch, die 1,5% pro Jahr Pfarrfischgebühr noch obendrauf rechnest, kannst du mittlerweile bei 3 Monaten Krediten aufs Jahr gerechnet 6,5% zahlen pro Jahr. Ich glaube, das ist schon günstiger als so den Bankkredit, den ich kriegen würde. Gerade wenn du den Kredit halt eben rollierst. Also mit 3 Monaten, die Zinsen sind schon ziemlich niedrig und das fällt auch immer weiter.
Und es ist ja ein Markt, eine Frage des Marktes. Ja, also wenn man Pfarrfisch deswegen kritisiert, dann kritisiert man quasi den Marktmechanismus.
Ja, die nackten Zinsen sind mittlerweile für 3-Monate-Kredite in Euro, auch in Stablecoins bei 4,5% für 3 Monate, aufs Jahr gerechnet, wie gesagt. Das heißt, ich glaube, das sind schon niedrigere Zinsen, als die meisten Leute eben im Bankkredit kriegen würden. Oder zumindest viele.
Dann Aussage Nummer 2. Es ist extrem riskant, einen Bitcoin-besicherten Kredit aufzunehmen, weil man schnell liquidiert werden kann und Bitcoiner dann ihre Bitcoin verlieren.
Genau, das hatten wir gerade schon besprochen gehabt, effektiv. Also du kannst ja selbst dein Risiko quasi bestimmen. Einfach nicht die Mindestmenge hinterlegen, sondern einfach mehr hinterlegen. Das ist das Zauberwort. Und du kannst deinen Liquidationspreis so gesehen dann selbst bestimmen. Lieber halt nicht zu gierig werden, lieber weniger quasi auszahlen lassen in Fiat und dafür halt einen sichereren Liquidationspreis haben, als eben zu gierig zu werden.
Aussage Nummer 3. Aus Datenschutzgründen würde ich Firefish auf keinen Fall benutzen, weil der Kreditgeber bzw. der Kreditnehmer meinen Namen und im Zweifel auch meine Adresse kennt.
Ja, genau, es ist halt ein Peer-to-Peer-Markt. Das heißt, du siehst halt wirklich dann eben, Kreditnehmer und Kreditgeber sehen ihren Namen. Die sind unter Umständen auch nicht im gleichen Land, die können ganz woanders sitzen. Aber ja, das sieht man eben. Aber in, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, das Video, das wird tatsächlich überarbeitet. Also in, ich sage jetzt einfach mal in wenigen Wochen, werdet ihr nicht mehr den eure Gegenüber sehen. Falls Firefish dann quasi explodieren sollte, müsst ihr quasi als Firefish quasi anfragen, dass wir die Namen dadurch rausgehen, damit ihr eben den rechtlichen Weg einleiten könnt, damit die Kreditgeber quasi dann ihr Geld quasi wieder einklagen können. Aber das wird tatsächlich behoben, dass du dann bald nicht mehr die Gegenpartei siehst direkt auf der Plattform.
Also ihr kümmert euch jetzt aktiv um das Thema Privatsphäre für Kreditnehmer und Kreditgeber.
Genau. Beide sehen dann in den Verträgen nicht mehr direkt, wer der Gegenüber ist.
Dann Aussage Nummer 4. Während der Kreditlaufzeit gehören die Bitcoin der Plattform, also Firefish, und nicht dem Kreditnehmer.
Das ist ja weiterhin dieser Escrow. Die Bitcoin sind ja nur, die können nur diesen vordefinierten Wegen ausgegeben werden. Das heißt, die können nicht einfach an Firefish gesendet werden und Firefish kann damit abhauen. Dementsprechend ist das, es steht in den Verträgen drin. Das kann man so interpretieren. Ich interpretiere es nicht so. Am Ende des Tages ändert das nichts an der technischen Lösung daran, der technischen Umsetzung. Das ist einfach nur die Beschreibung, quasi die rechtliche Beschreibung, damit Firefish da quasi sicher ist.
Dann Aussage Nummer 5, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Bei einer Insolvenz oder bei einer potenziellen Insolvenz ist nicht klar, wem die hinterlegten Bitcoin dann gehören.
Genau, also die Bitcoin sind ja meiner Auffassung nach nicht im Balance Sheet enthalten. Das heißt, die werden dann sowieso nicht gefährdet bei einer Insolvenz. Aber unabhängig davon ist ja Firefish weiterhin reguliert. Das heißt, die slowakische Nationalbank in diesem Fall, die muss sowieso das Insolvenzverfahren auch anführen und einleiten. Und die wird dann quasi auch sicherstellen, dass die Leute halt ausgezahlt werden. Also es ist ja kein komplett wilder, freier Prozess hier, sondern es ist alles ein geregelter Prozess, der eben von der slowakischen Nationalbank dann quasi halt eben angeführt wird und auch überwacht wird. Gleichzeitig übrigens, die slowakische Nationalbank ist ziemlich basiert. Also ich kann noch nicht so viel zu sagen, nur in Rätseln gerade sprechen, aber die macht gerade Sachen. Wenn es um nicht liebsame EU-Regulierungen im Bereich zu Krypto geht, da haben die gute Statements, die vielleicht, oder gute Einstellungen, die vielleicht hoffentlich bald an die Öffentlichkeit kommen oder wo die vielleicht gegebenenfalls Leuten helfen könnten. Wir werden es sehen. Genau, ich kann nicht zu viel sagen.
Du bist ja wie immer bullish. Wann werden wir denn mehr darüber hören?
Ich weiß es nicht. Also vielleicht allein, wenn es wirklich schlecht läuft, auch nie. Aber zumindest sind, genau, ich mag die zumindest, sagen wir es so.
Okay, du sprichst in Rätseln.
Ja, ich kann mit Rätseln sprechen gerade, ja.
Okay, dann kommen wir zur sechsten Aussage. Die geht eher so in die Richtung Moral. Und zwar, es ist ein Widerspruch, einerseits Bitcoin als schuldenfreies und hartes Geld zu sehen und andererseits aber Menschen zu ermöglichen, sich gegen Bitcoin zu verschulden.
Nee, das sehe ich nicht so, weil du verschuldest dich ja in absolut wertlosem Fiat-Geld. Du shortest Fiat. Ich finde, das ist das most Bitcoin-Ding, was man machen kann. Fiat shorten quasi. Aktiv eine Spekulation. Jeder kann seine eigene spekulative Attacke gegen das Fiat-Geldsystem fahren. Und solange man das sicher macht, finde ich das eigentlich ziemlich cool.
Okay, spannend. Ja, da scheiden sich die Geister. Diese Diskussion habe ich tatsächlich auch schon öfter geführt, als ich damals mich quasi geoutet habe, dass ich Bitcoin auf Kredit gekauft habe. Jetzt nicht mit einem Firefish-Kredit, sondern mit einem Konsumentenkredit. Aber da gab es tatsächlich kritische Stimmen, die auch gesagt haben, nee, das widerspricht dem Bitcoin-Ethos. Und meine Antwort war da, naja, don't hate the player, hate the game. Wir sind nun mal in diesem Fiat-Spiel gefangen. Ich zum Beispiel werde immer noch in Euros bezahlt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Finn, aber ich würde behaupten, die meisten werden noch in Euro bezahlt.
Ich werde tatsächlich auch in Bitcoin bezahlt und da ist dann wieder schön, dass ich mit Farfisch die meine Miete zahlen kann.
Okay, spannend. Alright. Ja, Finn, wir sprechen schon über eine Stunde. Gibt es noch etwas, was du loswerden wolltest, was ich dich nicht gefragt habe, was dir noch dringend unter den Nägeln brennt? Weil ansonsten würden wir jetzt zu den letzten drei schnellen Fragen übergehen.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Also ich kann eigentlich nur sagen, Bitcoin ist geil. Also Bitcoin hat mein Leben deutlich zum Positiven gewendet. Es macht einfach Spaß. Also alles, ich bin bullish auf die Zukunft. Also ich habe wirklich Bock darauf, alt zu werden, so alt wie möglich, um alles noch mitzuerleben. Das ist das Wichtigste, was ihr machen könnt quasi. Bitcoin, euch mit Bitcoin beschäftigen, Praxeologie euch beschäftigen, das ist eigentlich das Kern des Ganzen. Aber ja, Bitcoin ist, das ist das Ding. Du kannst leider nicht die Leute Orange pillen. Also ist eigentlich, ich glaube, Orange pill macht nicht so viel. Funktioniert zumindest nicht, wenn ich jetzt irgendwie Leute anspreche, Familienkreis, Bekanntenkreis, das ist eher, du schreckst die ab. Die Leute müssen quasi auf dich zukommen. Die müssen dich quasi selbst Orange pillen und dir dann zuhören quasi. Das ist das Ding. Aber jeder, der quasi zuhört hier, es gibt nichts Besseres als Bitcoin. Beschäftigt euch damit, das kann euer Leben verbessern.
Jetzt gerade hören auch nur noch die Hardcore-Bitcoin-Maximalisten zu. Die anderen hier haben davor schon abgeschalten. Abbruch. Also da gab es ja viele Stellen, wo man hätte abbrechen können. Ja.
Okay. Und krieg keine schlechte Laune. Das ist das Ding hier. Das finde ich mal so traurig hier bei X und sowas. Die ganzen Heulsusen, die alle rumheulen, weil der Bitcoin-Preis gefallen ist. Ey, das ist halt, meine Güte, also es ist, du gehst auf irgendeine Bitcoin-Konferenz, die Leute heulen da fast rum. Es ist ja traurig. Also Leute, was ist da los mit euch?
Ja, aber hast du denn nicht keine einzige Sekunde rumgeheult, weil du dachtest, oh, na, wir hätten da schon noch ein bisschen höher gehen können als 126.000 letztes Jahr im Oktober?
Ja, natürlich denkt man sich immer so nach hochgehen, aber dann geht's halt runter, dann kannst du mehr kaufen. Das ist ja auch gut. Also, am Ende des Tages ist es immer, alles ist gut.
Naja,
alles
gut,
ist gut für Bitcoin.
Du kriegst jetzt ja wahrscheinlich mehr Satoshi als vor einem Jahr. Deswegen bist du natürlich ultra bullish, wenn du in Bitcoin bezahlt wirst. Okay, verstehe.
Ja, ist natürlich auch wieder eine Alterssache, ne? Also, ist dann, wenn du jetzt älter bist, natürlich, dann, je älter man ist, desto, ja, vielleicht eine höhere Zeitpräferenz hat man, ne? Dann ist es halt relevanter, jetzt gerade irgendwie sein Leben halt zu leben, als erst in Jahren. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass andere vielleicht da anders denken, aber für mich persönlich ist es genauso.
Ja, also ich habe da großes Mitgefühl an alle, denen der Bärenmarkt zu schaffen macht, aber es wird auch wieder andere Zeiten geben. Davon bin ich auch fest überzeugt. Alright, dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen. Bist du bereit?
Yes, let's go.
Du darfst auch langsam antworten. Ich werde nur nicht kommentieren, deswegen drei Schnellfragen.
Okay, gut.
Frage Nummer 1. Welche Bitcoin-Überzeugung hattest du früher einmal, von der du heute sagen würdest, na, das stimmt jetzt doch nicht so ganz?
Damals habe ich das ganze Bullshit-Bingo. Bitcoin ist schlecht fürs Klima zum Beispiel, sowas hatte ich alles gesagt.
Hast du?
Habe ich damals gesagt gehabt, aber es ist ja nicht. Das ist gut fürs Klima, jetzt unabhängig davon, ob man von CO2 da irgendwie blablabla, aber es fördert eben erneuerbare Energien und subventioniert die. Es ist einfach faktisch falsch. Ja. Ich habe dann versucht, das zu rechtfertigen und sowas, aber das macht ja sogar in der Hinsicht gar keinen Sinn, egal aus welcher Brille man das betrachtet.
Ja, ich hatte ja versprochen, keine Rückfragen zu stellen, deswegen verkneife ich mir das jetzt und komme direkt zur Frage Nummer 2. Was müsste jetzt heute, wir nehmen am 1. Juli auf, was müsste heute passieren, damit du morgen, also am 2. Juli, wieder zurück nach Deutschland kommst?
Ja, Friedrich Merz wacht auf und denkt sich, ja komm, Alter, jetzt habe ich jetzt nur Spaß gemacht. Der macht aus Deutschland eine Steueroase und quasi Staat ist effektiv minimiert. Nicht abgeschafft, weil das wird nicht passieren wahrscheinlich, aber er wird jetzt zumindest hart minimieren und dann denke ich mir, let's go. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich selbst da nicht kommen. Ich glaube, aber kommt drauf an. Also wenn ihr es wirklich so durchziehen, das ist halt, ja, theoretisch. Und die Leute das auch feiern würden. Die Deutschen würden sagen, boah, ist das geil, Merz, was du da machst, super, dankeschön. Dann würde ich kommen, ja. Also wenn Merz das macht und die Leute auch noch sagen, ey, super. Weil wenn es eins von beiden eben nicht ist, dann wird es nicht schön.
Dann die letzte Frage. Du bekommst jetzt 30 Sekunden beim Super Bowl in der Werbezeit. Im Februar ist, glaube ich, der nächste Super Bowl. Aber du darfst weder Bitcoin sagen noch Kredit. Was sagst du?
Ich wollte jetzt sagen, abonniert meinen YouTube-Kanal. Das geht ja auch nicht, da ist auch Bitcoin drin.
Abonniert meinen YouTube-Kanal? Nee, da ist kein Bitcoin drin.
Ja, aber ich muss ja meinen YouTube-Kanal nennen, sonst weiß ja keiner,
wie
der
heißt. Ja,
nee,
genau, nee, das macht dann keinen Sinn, ja.
Das macht keinen Sinn. What the fuck happened in 1971? Irgendwas Schönes darum gedreht, dass quasi irgendwas mit Inflation, würde ich sagen. Irgendwas, das beschäftigt euch mit Inflation. Das ist halt langweilig, du musst irgendwas Krasses dir überlegen, was ich jetzt nicht so spontan hinkriege, aber so nach dem Motto, what the fuck happened in 1971? Ja, irgendwie sowas.
Ja, und dann ein fetter Awakening Moment, das kann ich mir sehr gut vorstellen. In 30 Sekunden kann er, glaube ich, viel machen. Alright, Finn, wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen will, falls man dich nicht eh schon kennt?
Genau. Man findet mich unter anderem auf YouTube unter einfach Bitcoin. Man findet mich auf X unter einfach Bitcoin beziehungsweise @nofintech. Und das sind, glaube ich, alle wichtigen Sachen. Ich bin auch bei Nosta und so weiter und so fort und sonst überall. Teilweise auch unter meinem echten Namen, Finn Helling. Aber genau, folgt mir da, wo ihr Bock drauf habt und folgt mir ansonsten nicht.
Und wenn man Fragen zu Firefish hat, findet man dich wahrscheinlich auch noch unter irgendeiner E-Mail-Adresse bei Firefish.
Yes, yes. Finn at firefish.io, genau.
Alright, vielen Dank für deine Zeit, Finn. Und ich
danke dir für die Einladung. Es war wunderbar.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine bullische Woche. Das habe ich nämlich von dir gelernt. Bullische Grüße, bullische Woche, bullische alles.
Let's fucking go. Bullische Grüße zurück.